Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mit Hilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 46: Der Weg der Stoa und die vier edlen Wahrheiten des Buddhismus. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. So, heute sind wir hier wieder zu mehreren. Wir sind nämlich wieder
Anne
und Alex. Aber wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir sind heute sogar zu dritt. Wir haben nämlich einen tollen Gast dabei, nämlich Jesche Regel, zu dem wir auch gleich noch ein bisschen mehr sagen werden. Und Jesche wird für uns nämlich hier zur Verfügung stehen, um eine kleine Serie zu beginnen über das Thema des Buddhismus im Vergleich zur Stoa. Wir haben ja in letzter Zeit uns mit dem Thema Lebensphilosophie ein bisschen beschäftigt und da wollen wir jetzt mal anknüpfen. Ja, Anne, wie wollen wir denn einsteigen?
Also ich fände es einfach toll, lieber Jesche, wenn du uns erzählst, wie du überhaupt zum Buddhismus gekommen bist. Denn ich meine, es ist ja jetzt hier nicht die in Deutschland, sag ich mal, vorherrschende Religion. Wir haben uns ja mit Lebensphilosophien und Religionen hier, wie Alex schon gesagt hat, schon beschäftigt. Und Buddhismus ist im Moment natürlich mehr im Interesse, aber du beschäftigst dich damit ja schon ganz, ganz lange. Wann hast du denn damit angefangen?
Ja, hallo erstmal Anne und Alexander. Ich freue mich, euer Gast zu sein. Danke für die Frage. Ja, tatsächlich, ich bin jetzt 68 Jahre alt bald und habe mit 20 Jahren den Buddhismus entdeckt. Wie das jetzt genau war, ist eine längere Geschichte, aber ich war damals nicht der Einzige. Also das war Mitte, Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts und ich bin da in so eine Strömung hineingeraten, Freundeskreise und so weiter. Damals waren es junge Leute, die sich spirituelle Fragen stellten und auch zum Teil auf Reisen gingen nach Indien und so weiter. Das war noch gar nicht mal so direkt meins. Ich habe mit 20 Jahren tibetische Mönche, tibetische Lamas in einem Meditationszentrum in Schottland getroffen. Da bin ich, damals wohnte ich in West-Berlin, im Winter mit einem Wintermantel, der 5 Mark kostete, per Anhalter hingefahren, weil ich gehört hatte, dort würde ein Kurs stattfinden mit sehr weisen tibetischen Mönchen. Ich hatte schon was gelesen über Tibet und Buddhismus mit 19, 20. Es gab da also ein paar Einflüsse und ja, dann kam ich tatsächlich schon, man wird da irgendwie aufgenommen in die buddhistische Gemeinschaft. Es gab da so eine Art Aufnahmeritual, das nennt sich Zuflucht nehmen. Ich kam dann zurück nach West-Berlin im Januar 1978 und fand meine kleine Wohnung, die damals 60 Mark kostete, leer. Da waren vorher noch 2 Mitbewohner. Und ein paar Tage später bekam ich einen Anruf, ob ich nicht Platz hätte in meiner Wohnung für einen buddhistischen Tempel, der in einem VW-Bus in Berlin irgendwo auf der Straße stand und den niemand haben wollte. Also das Inventar eines Meditationsraums mit Buddha-Statue, Altar, Kissen. Und so wurde ich etwa einen Monat nach der Erstbegegnung mit dem Buddhismus zu jemandem, der ein kleines Meditationszentrum in Berlin-Kreuzberg hüten durfte. Und ich durfte dann auch die Lehrer einladen, die Mönche, die Lamas. Und nach 2 Jahren wollte ich selber buddhistischer Mönch werden. Also jetzt in ganz kurzer Zeitraffung zusammengefasst. Und dann 1981, da bin ich wieder zurück nach Köln, was eigentlich meine Heimatstadt ist. Und von dort aus hat sich wunderbarerweise ergeben, dass ich in eine Gruppe hineingefunden hatte, die ein größeres Zentrum gründen wollte. Und dann haben wir in der Eifel schon, wo ich jetzt immer noch lebe, ein buddhistisches Studien- und Meditationshaus gegründet. Also schon 4 Jahre nach meinem Erstkontakt. Da wurde ich dann gleich der Sekretär und Organisator. Ich war dann schon ordinierter buddhistischer Mönch. Der Dalai Lama kam zu Besuch. Das war ein ziemlicher Senkrechtstart. 4 Jahre nach meiner Erstbegegnung. Da gibt es sogar eine Fernsehaufzeichnung vom Westdeutschen Rundfunk, wie der Dalai Lama da bei uns vorfährt und ich ihn begrüße und so. Ich war ganz jung und bin da gleich in so eine Rolle reingeraten. Ziemlich wie die Jungfrau zum Kind.
Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich aufregend. Was ich jetzt spannend finde, ist so, was war für dich so das Resonanzerlebnis, was dann neben dem vielleicht erstmal intellektuellen Interesse irgendwie bei dir dann so ausgelöst hat? Das ist irgendwie ein Weg, der hat was, dem möchte ich weiter nachgehen. Gab es da so einen Schlüsselmoment oder ist das so ein Prozess gewesen, wo du Stück für Stück irgendwo da reingekommen bist?
Ja, da gab es einige Momente. Ehrlich gesagt waren es unter anderem die Belehrung, die Unterweisungen, die ich gehört habe, nicht nur gelesen habe, und zwar von besonderen alten Meistern des tibetischen Buddhismus über das, was Geist oder Bewusstsein ist. Das war für mich völlig neu, so etwas zu hören, und auch über das, was Leben und Tod bedeutet. Also tatsächlich mit das erste buddhistische Buch, was ich gelesen hatte, war das tibetische Totenbuch, so nennt man das auf Deutsch. Das sind ja eigentlich Lehren über Geistes- oder Bewusstseinszustände, die ja nach dieser Lehre nach dem Tod, nach dem Verlassen des Körpers auftreten. Und das hat mich total fasziniert. Und die tibetischen Lamas, die ich dann traf, schienen also, die waren die, ja, wir sagen im inneren Buddhismus, die Wissenshalter dieser Lehren. Also die hatten diese Lehren, also die übertrugen diese Sichtweisen über Geist und Bewusstsein und auch über die Art und Weise, wie Bewusstsein über den Körper hinauswirkt. Das hatte mich total fasziniert. Das war nicht nur intellektuell. Also das dann von solchen alten Lehrern zu hören, hat mich auch gefühlsmäßig sehr ergriffen. Es waren ja alles Exil-Tibeter, die 1959 geflüchtet waren, gehörten noch zur alten Generation der tibetischen Meister sozusagen. Der Dalai Lama und einige andere waren geflüchtet und dann hat das tibetische Volk gesagt, also wenn der Dalai Lama das Land verlässt, dann sollten auch unsere weisesten Leute ihm folgen, damit wenigstens die Lehre erhalten bleibt, selbst wenn unsere Kultur zerstört wird. Mhm. Diese Leute haben wir getroffen. Ja, das war schon was ganz Besonderes. Die sind mittlerweile alle gestorben. Mittlerweile hat sich das anders fortgesetzt, natürlich in Asien und weltweit. So wenig gibt's nicht, die sich damit beschäftigen. Das sind schon einige hunderttausend Leute, denke ich, auch in Deutschland. Es sind nicht so wenige. Also es war damals eine richtige Strömung, die war subkulturell und die ist auch nicht unbedingt so viel größer geworden, finde ich. So ein bisschen mal Zuwachs, dann wieder weniger. Aber die Zeit damals, 70er, 80er Jahre, war besonders spannend, weil wir noch diese alten Lehrer treffen konnten. Ja. Mhm.
Würdest du denn sagen, dass du dich so jetzt in so einer Tradition siehst? Also ist das so, dass du sagst, ich habe da jetzt auch ein kulturelles Erbe mit angetreten, was ich in meinem Leben jetzt auch tatsächlich umgesetzt habe und da sehe ich mich als einen Strang dieses Denkens? Oder ist das eher so, da war mal ein Impuls und du bist jetzt eigentlich sehr für dich hier im Westlichen, in der anderen Gesellschaftsstruktur und so eingebunden? Wie würdest du das beschreiben?
Danke, ja, das war lange so. Natürlich als ordinierter Mönch ist man ein Traditionshalter sozusagen, weil man auch diese Kleidung dann trägt und man ist ordiniert und ich war ein paar Mal in Indien und Nepal und wenn ich dann in meinen Roben dorthin kam, dann wurde ich eben auch als Mönch dort gleich aufgenommen und integriert, saß dann mit den Mönchen im Tempel und so weiter. Aber tatsächlich, das ist nicht unbedingt immer noch so, weil ich habe ja dann die Roben abgelegt, als ich fast 40 Jahre alt war und bin jetzt auch verheiratet und Freiberufler und sehe mich da jetzt noch so ein bisschen als Vermittler, aber nicht mehr unbedingt als oder Brückenbauer, weiß ich nicht, aber als Traditionalist sehe ich mich eigentlich nicht mehr oder als jemand, der die Tradition fortsetzen kann. Das hätte ich als Mönch so gesehen. Jetzt geht es ein bisschen darum, das zu erklären, was manches bedeutet in der Tradition. Aber ich treffe auch sehr viele Menschen, die jetzt auch gar nicht unbedingt Buddhisten sein wollen, sondern etwas aus dem Buddhismus nur nutzen möchten, auch meditative Praktiken, ohne dass man jetzt daran denkt, die ganze Tradition zu pflegen und zu erhalten.
Aber es ist ja ganz spannend. Das sind ja schon mal zwei Wege da. Ne? Also einmal ordinierter Mönch, sowas haben wir im Buddhismus ja nicht. Ne? Also es gibt nicht wirklich so eine echte Struktur, in der man jetzt sein ganzes Leben dem widmen kann und das zum Zentrum macht. Mhm. Es ist dann eher so in dem zweiten Weg, wie du das sagst. Ne? Also moderner Stoiker würde sich auch eher so vielleicht als Brückenbauer sehen und versuchen halt in der normalen Rolle im Alltagsleben diese Prinzipien gedanklich mit einzubinden. Aber da ja nicht alle vielleicht eine Vorstellung davon haben, was ein ordinierter buddhistischer Mönch macht, magst du uns vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, wie so ein Leben aussieht? Also mich würde das jetzt.
Ja, Leben ist zwei und Leben und das Ordiniertsein ist dann noch ein bisschen zweierlei, zumal jetzt in so einer Situation wie hier im Westen. Also wenn man ordiniert wird als buddhistischer Mönch, da gibt es verschiedene Traditionen und jede, also jetzt allein die Ordinationstraditionen sind etwas unterschiedlich. Und da gibt es ja diese vielen Schulen des Buddhismus und jede Richtung macht das auch ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen geht das noch zurück auf die sogenannten Vinaya-Schriften und Gelöbnisse des frühen Buddhismus, die der Buddha selber für seine damalige Sangha oder Gemeinschaft gelehrt und aufgestellt hat. Und man legt Gelöbnisse ab, also Gelübde, Versprechen, wie man das übersetzen mag. Und die haben im Wesentlichen damit zu tun, dass man also im Grunde kein bürgerliches Leben mehr führen möchte, sondern sich ganz dem Weg des Erwachens widmen möchte. Also die Versprechen sagen sinngemäß, also ich betrete jetzt den Pfad des Erwachens, des Buddha, und das ist mein Lebensinhalt und Ziel. Und ich werde ein Leben auf eine Weise führen, das ganz diesem Weg gewidmet ist und dazu ethische Richtlinien ablegen, denn man versteht vor dem Karma-Gedanken-Hintergrund, dem buddhistischen Karma-Gedanken, der etwas abweicht vom hinduistischen Karma-Gedanken, dass man dann sehr auf ethisches Verhalten achten muss. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die man als Mönch nicht mehr machen sollte, damit man nicht noch mehr Karma ansammelt. Und das kann man auch als Laie geloben. Also heute habe ich Laiengelöbnisse, aber die Mönchsgelöbnisse sind alles in allem, wenn man sie beim Wort nimmt und liest, was da alles aufgezählt wird, recht streng. Also man ist auch im Grunde zölibatär. Da gibt es Ausnahmen in manchen Traditionen, aber im Großen und Ganzen ist man zölibatär. Sonst würde man nämlich doch kein ganz dem Dharma geweihtes Leben, dem Weg geweihtes Leben führen können. Da zieht man eine ziemlich klare Linie. Also sobald man anfängt, Beziehungen zu leben und Geld verdienen zu müssen und zu arbeiten, dann ist man schon mit so vielen anderen Sachen beschäftigt. Und die Mönche und die Nonnen brauchen das eigentlich nicht. Die werden im Grunde von vielen weltlichen Pflichten freigestellt. Also dafür müsste es eigentlich eine Gesellschaftsform geben. Es funktioniert deshalb zum Beispiel in unserer heutigen Welt nur bedingt. Ja, ich war auch nicht so ein hundertprozentiger Mönch dann. Also ich habe ja eben schon erzählt mit dem buddhistischen Institut, das wir 1981 eröffnet haben. Ich wurde dann da Sekretär. Das Mönchsein schlug sich damals schlicht und einfach dadurch aus, dass ich dafür kein Geld bekam. Denn als buddhistischer Mönch soll man eigentlich kein Geld besitzen, nur das Allernötigste. Und dann hatte man einen geradezu Organisator, einen Sekretär, der nichts kostete. Und ich habe aber eigentlich gearbeitet wie jemand, der einen Fulltime-Job hatte. Das macht man dann aber gerne, weil man denkt, man ist ja froh, dass man im Rahmen dieser Berufung eine Tätigkeit hat. Und wir dachten immer, wir bauen da jetzt auch was auf. Ich wollte eigentlich auch immer ein Kloster aufbauen. Das ist auch zeitweise gelungen, dann aber später wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten und es hat nicht ganz funktioniert. Und insofern, eigentlich ist das, was die Gelöbnisse für einen buddhistischen Mönch oder auch eine Nonne meinen, so, dass man möglichst das ganze Leben, sogar Tag und Nacht, auch die Nacht, sich auf diesem Pfad sieht und ständig Meditation, ethische Betrachtungen und Weisheitsreflexion miteinander verbindet. Das ist deine Lebensaufgabe. Irgendwas anderes, womit du dein Geld verdienst, dein Erfolg, Familien, das soll alles keine große Rolle mehr spielen. Wenn du natürlich ein buddhistisches Zentrum organisierst, dann hast du damit dieselben Probleme, die jeder Berufstätige auch mit seiner Firma hat.
Ja, das ist so spannend. Ich habe da ganz viele Fragen gleich noch. Eigentlich wollen wir ja gleich noch inhaltlich über die vier edlen Wahrheiten sprechen. Aber ich wollte noch einmal ganz kurz fragen, wie hat denn dein Umfeld damals reagiert? Also deine Familie oder auch Freunde, die sich jetzt noch gar nicht mit dem Buddhismus beschäftigt haben, als du dich dazu entschieden hast? Und dann die zweite Frage, vielleicht magst du da auch noch was sagen. Wie habt ihr euch denn dann da finanziert? Also das ist ja, wie du sagst, in unserer Gesellschaftsform hier so nicht vorgesehen, dass das unterstützt wird auch einfach und gesellschaftlich getragen wird. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, danke. Gut, erstmal die Familie, also Vater und Mutter, hatten es schwer damit, ne? Also die hatten sich unter ihrem Sohn etwas anderes vorgestellt als einen buddhistischen Mönch. aber die haben sich so allmählich dran gewöhnt. Also die Mutter hat das sehr unterstützt, in Klammern vielleicht ein bisschen, immer ein bisschen halbherzig, aber im Effekt auch für mich sehr. Also ich, zum Beispiel immer, wenn ich nach Hause kam, hat sie mir einen Umschlag mit etwas Geld in die Tasche gesteckt, damit ich nicht so ganz nichts habe. Und dann mein Vater war sehr verärgert oft. Der wusste eben, dass ich da in einem buddhistischen Institut arbeite und dafür kein Geld bekomme. Das fand er also ganz unmöglich. Und überhaupt, also er war eigentlich Katholik, aber meine Mutter war evangelisch und ja, sie wussten nicht so richtig, ne? Aber ich habe sie dann öfters ins buddhistische Zentrum eingeladen und sie fanden, es war ein Schloss in der Eifel. Und dann sahen sie, wir sind eigentlich alles nette Leute, auch nicht wirklich eine Sekte, sondern ziemlich liberale Leute, sehr bunte Mischung aus jungen und alten Menschen. Und ich glaube, das hat dann schon was geändert, ne? Dass sie gemerkt haben, die sind eigentlich ganz okay und machen keine schlechten Sachen. Also sektenhaft war das eigentlich nicht, auch wenn da eine buddhistische Tradition im Hintergrund stand und man sieht dann halt so einen Tempel mit Statuen und Bildern und so, ne? Aber ich selber mag sektenhafte Strukturen gar nicht und ich habe sehr darauf geachtet, dass ich in sowas nicht hineingerate. Und was hast du noch gefragt?
Die Finanzierung. Also,
Finanzierung, ja, das ist bis heute ein Thema und das ist auch ein Teil der Veränderungen, die sich dann ereignet haben, sowohl für mich als auch für solche buddhistischen Einrichtungen. Also wir haben in den 70er, 80er Jahren so etwas gegründet und das ist an vielen Orten passiert, weil man eigentlich zusammenleben und meditieren und studieren wollte. Und man kommt damit aber genau an diese Grenzen, ja, dass wenn das viele tun oder einige tun, dann irgendwas mit dem Geld nicht funktioniert. Und so fängt man an, Seminare zu organisieren. Also die meisten buddhistischen Meditationshäuser, die so mit so einem Gemeinschafts- oder sogar Klostergedanken gegründet worden sind, wurden früher oder später Seminareinrichtungen, Kurshäuser, um leben zu können, um sich finanzieren zu können. Und das bedeutete im Umkehrschluss, dass die da eigentlich miteinander leben und üben wollten, sehr viel arbeiten mussten oder wieder gegangen sind, weil so schnell war eine Ökonomie, wo man das alles finanzieren kann, nicht da. Das ist mir eben auch so passiert. Ich war da noch recht lange dabei. Ich habe dann einen Langzeitretreat gemacht. 3 Jahre bin ich nicht vor die Tür gegangen mit einer Gruppe. 3-Jahres-Retreat nennt man das. 40 Monate sind wir im Haus geblieben, in einem anderen Haus, das wir dann gegründet haben. Ein Schullandheim umgebaut zu einem 3-Jahres-Retreat-Zentrum. Und danach war ich in der Meditation erfahrener und habe dann auch begonnen zu unterrichten. Also ich habe fast 17 Jahre in solchen Häusern gewohnt. Aber merkte auch, das geht nicht mehr, ne? Und das ging vielen anderen auch so. Und heute ist das so, dass die meisten buddhistischen Zentren sind Seminarhäuser. Und Klöster gibt es ein paar, vor allem der Theravada-Tradition des frühen Buddhismus. Es gibt auch immer noch ein paar Ordinierte im Zen und im tibetischen Buddhismus, die so irgendwie versuchen zurechtzukommen. Aber die Theravada-Leute, die sind ganz streng mit ihren Regeln. Da gibt es zum Beispiel ein Nonnenkloster im Allgäu und ein Männerkloster im Frankenwald. Die sind ganz streng mit ihren Mönchsregeln und leben das so konsequent vor, dass sie dafür gefördert werden. Also das funktioniert dann so ähnlich wie in Asien. Da denken dann auch die Laien, die Schüler von denen, unsere Lehrer, unsere Mönche, unsere Nonnen sind so ganz klar in der Sache, ganz diszipliniert. Die sind förderungswürdig. Und deren Plätze sind auch wirklich wie Klöster. Also da läuft dann auch kein Seminarbetrieb oder kaum. Und dann werden die aber auch gut versorgt und das kommt. Damit kommen die dann zurecht. Aber so eine Mischform, wie wir das dann gelebt haben, zwischen eigentlich möchten Menschen zusammen üben und lernen und manche sind auch ordiniert und dann aber Seminarbetrieb, das, ja, das funktioniert, wenn es dann ein guter Seminarbetrieb wird. Aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig für die Ordinierten, unter solchen Bedingungen dann ordiniert zu bleiben und diese Gelöbnisse, diese ethischen Gelöbnisse so ganz streng einzuhalten. Ja.
Ist ja ganz spannend, was du da beschreibst. Das ist ja so ein bisschen so wie bei Aristoteles die Trennung zwischen Vita Activa und Vita Contemplativa. Ja. Und wo eine klare Präferenz zu dem Bereich Vita Contemplativa da ist.
Ja.
Und dem Stoizismus folgt man dieser Trennung ja nicht, ne? Sondern da würde man eben tatsächlich sagen, egal in welchem Kontext du bist, ne, du stehst mitten in der Gesellschaft, ne, mit den drei Kindern oder in deinem Arbeitskontext, dann ist das jeder Moment eine Möglichkeit, deinen inneren Stoizismus zu praktizieren. Also das heißt wirklich volle Integration der lebensphilosophischen Gedanken in den Alltag.
Ja, das sagen ja viele Buddhisten heute auch. Das ist also, da, das läuft genau auf das hinaus. Also auch die, eben sagte ich ja, Seminarteilnehmer, denen wird sowas heute auch dann gesagt. Also die wollen ja keine Mönche und Nonnen sein. Also, ja. Das läuft genau auf das hinaus. Und wo du gerade diese lateinischen Begriffe verwendest, das war immer mein Motto. Das hatte ich bei Hermann Hesse gelesen im Glasperlenspiel. Das habe ich oft zitiert auch. Mhm. Ich habe es jetzt noch gerade so in Erinnerung. Man soll nicht aus der Vita Activa in die Vita Contemplativa flüchten oder so ähnlich. Mhm. Und auch nicht umgekehrt, sondern in beiden gleichzeitig und abwechselnd zu Hause sein. Das habe ich sehr oft zitiert. Aber ich habe es von Hermann Hesse, ich meine, es steht im Glasperlenspiel und ja. Da kenne ich diese Begriffe her und habe sie auch immer verwendet. Ja.
Nein, schön. Aber dann lass uns doch jetzt mal gucken. Du hast ja jetzt so ein bisschen beschrieben, wie so dein Lebensweg mit dem Buddhismus, im Buddhismus auch vielleicht gelaufen ist. Und der Buddhismus fängt ja an mit diesem Statement der vier edlen Wahrheiten, wenn ich das richtig verstehe. Magst du uns vielleicht die mal näher bringen und was so auch so ein bisschen damit verbunden ist? Weil wenn ich das auch so richtig gelesen habe, dann ist ja Buddha eigentlich auch jemand gewesen, der sehr empiristisch rangegangen ist. Der hat sich nicht irgendwas ausgedacht, sondern hat die Welt beobachtet und hat dann ein eigentlich empirisch überprüfbares Statement als Grundlage für seine Lebensphilosophie aufgebaut. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also die vier edlen Wahrheiten sollen ja seine erste Lehrrede sein vor Publikum sozusagen, vor Schülern, nach seinem Erwachen. Also das Erwachen ist ein rein erfahrungsmäßiges Erlebnis. Es war nicht einfach nur eine Wissenserfahrung oder ein Wissens, also wie sagt man, ein Prozess der intellektuellen Einsicht oder so. Das wird als ein großes Durchbruchserlebnis beschrieben. Mhm. Ich habe letztes Jahr diese Orte besucht, an denen sich das alles ereignet haben soll. Da ist der berühmte Bodhi-Baum, jetzt nur noch ein Ableger natürlich nach 2500 Jahren, wo das passiert sein soll in Bodh Gaya, nach einer spirituellen Suche und verschiedenen Schülerschaften bei unterschiedlichen Meditations- und Yoga-Lehrern in Indien und sehr starken eigenen inneren Fragen, die er gestellt hat, sich gestellt hat, soll der werdende Buddha sich zur Meditation niedergelassen haben, anders gelernt haben zu meditieren, wie er das eigentlich von anderen gelehrt bekommen hatte, denn er war mit den Unterweisungen, die er gehört oder die man ihm beigebracht hatte, nie ganz zufrieden gewesen. Er hat dann einen mittleren Weg zwischen Extremen auch in Übungen gefunden und auch in der Geisteshaltung und dann ein großes Durchbruchserlebnis gehabt, das ihn erstmal schweigend zurückließ. Und dann sollen irgendwie die indischen Götter erschienen sein und ihn dazu aufgefordert haben, seine große Erfahrung mitzuteilen. Und dann ist er, wenn man das heute mit dem Bus fährt, kann man sich das kaum vorstellen, aber es war wohl so. Man ist damals viel gelaufen, die 280 Kilometer von dem Bodhi-Baum nach Benares oder Varanasi gelaufen, wo er dann sogar frühere Schüler Nein, Übeschüler kann man nicht sagen, also Mitübende, mit denen er geübt hatte, wieder getroffen hat. Varanasi war damals so, da gab es schon eine Universität, das war der Ort in Indien, wo damals schon die Philosophie und die Spiritualität in der Hochkultur erblüht war. Und am Rand von Varanasi, in dem Örtchen Sarnath, da soll er dann seine erste Lehrrede gehalten haben. Und das ist die über die vier edlen Wahrheiten. Also man hat ihn wohl gefragt aus der Gruppe, die sich da versammelt hat, was ist mit Ihnen geschehen, was ist mit dir? Sie kannten ihn zum Teil von früher, du bist so verändert, du wirkst so befreit, dein Wesen leuchtet so aus dir heraus. Er muss einen sehr starken charismatischen Eindruck auf die Menschen gemacht haben. Auch die Tiere sollen herbeigelaufen und so weiter. Und dann hat er aus dem Schweigen heraus, hat sein Schweigen gebrochen und als ersten Ausdruck seiner befreiten Erfahrung diese vier edlen Wahrheiten kundgetan haben. Und das ist dann pädagogisch, kann man fast sagen, didaktisch ganz interessant, weil er hat nicht über seine Erfahrung gesprochen, sondern quasi gleich sein Lehrgebäude aufgebaut. Er hat nicht über seine Erfahrung gesprochen, sondern also nicht gesagt, was er selber erfahren hat, sondern was er durch die Erfahrung erkannt hat. Und damit gleich eine universelle, also das hat den Anspruch einer universellen Einsicht in etwas, was für alle wahr ist, nicht nur für ihn. Und da die Logik dessen ist dann in diesen dessen, was er da zuerst gesagt haben soll. Es nennt sich auch das Ingangsetzen des Dharmarades. Ist eben, dass er mit der Beschreibung der Einsicht in das Dukkha, die Unvollkommenheit oder die Leidhaftigkeit allen Daseins begonnen hat.
Das ist ja erstmal, sag mal, auch durchaus eine, wie soll man sagen, also ist ja keine fröhliche Botschaft, ne? Dass man erstmal so sagt, das Leben ist Leiden. Wir beginnen sozusagen in einem nicht perfekten Zustand, der auch noch sich nicht gut anfühlt, ne? Das müssen wir erstmal akzeptieren. Kann man das so sagen oder steckt da noch was anderes drin?
Ja, er hat so angefangen, aber dabei bleibt es ja dann nicht.
Ja,
Also,
ja.
was es braucht, um eben zu verstehen, was diese Leidens- oder Dukkha-Natur ist, ist eigentlich noch ein umfassender Begriff als das deutsche Leiden. Was es braucht, um das zu durchschauen und zu überwinden, das baut dann darauf auf, ne? Aber er hat da begonnen. Da hat man ihm vielleicht auch erstmal zugehört, weil natürlich wurde eine Realität beschrieben, die alle kannten. Also es wird auch beschrieben, was alles nach dieser Einsicht zu Dukkha gehört. Und das waren alles Dinge, die allen bekannt waren. Krank zu werden ist Dukkha, alt zu werden, sterben zu müssen ist Dukkha. Aber er hat dann diese berühmte Unterscheidung gemacht. Es gibt die unvermeidbaren Aspekte des Leidens, denen wir alle ausgesetzt sind als Lebewesen. Und es gibt quasi das innere Leiden, was wir dann durch unsere Geisteshaltung dem hinzufügen. Und an dem Letzteren können wir was ändern. Ja.
Da gibt es ja eine, ne, direkt irgendwie eine starke Verbindung beim Stoizismus, ne? Weil im Stoizismus wird man ja auch sagen, dass derjenige, der noch nicht oder diejenige, die noch nicht die innere Weisheit erreicht haben, von den Leidenschaften geplagt werden, weil sie über sich und über die Welt Fehlurteile fällen, die dazu führen, dass sie dann in diese Leidenschaften geraten, die einen innerlich dann auch die Seelenruhe nehmen und einen auch dazu bringen, immer wieder falsche Entscheidungen zu treffen, die einen tiefer in das Leiden und auch ja in die das Verfehlen der Lebensziele dann auch verstricken. So, also von daher so die Grundanalyse ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich, ne? Das wird ein bisschen kognitiver formuliert bei den Stoikern. Da heißt es ja dann so, dass diejenigen, die die innere Weisheit nicht besitzen, irrational sind, also dass sie im Prinzip eigentlich Wahnsinnige sind, in Anführungsstrichen. Das hat Cicero mal so gesagt, ne? Dadurch haben die Stoiker ja auch so ein bisschen provoziert, dass sie manchmal die Dinge so ein bisschen also überspitzt haben. Da gibt es auch so dieses Wasseroberflächenmodell, wo man sagt, wenn du die innere Weisheit hast, bist du halt über dem Wasser. Wenn du sie nicht hast, da gibt es auch nicht Abstufung, bist du halt unter dem Wasser. Dann wird immer wieder das Leiden auftreten an irgendeiner Stelle. Es mag lange gut gehen, aber irgendwann packt es dich wieder, weil immer noch irgendwelche Orte der Irrationalität übrig bleiben, die dir Fehlurteile unterschieben. So.
Ja, und es gibt eben externe Faktoren, die sind, wie sie sind, aber erst dadurch, dass wir gewisses Verlangen oder Vermeiden von uns aus entwickeln, dadurch kommen wir eben erst in negative Zustände. Wenn wir das nicht wollen würden oder nichts verlangen würden, was nicht in unserer Macht ist, dann könnten wir ein glückliches Leben führen, also glücklich im Sinne von, ja, erfüllt und ruhig und ausgeglichen.
Also die vier edlen Wahrheiten und auch gerade dieser Punkt Leiden ist ja seit 2500 Jahren laufend kommentiert worden von buddhistischen Lehrenden und Übenden. Die könnten genau das auch sagen. Also da ist so viel natürlich schon zu gesagt worden und was ihr gerade zitiert von Stoikern, das ist da auch gesagt worden. Also da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten an dem Punkt, wenn das so ist, ja.
Dann gibt es ja einen zweiten Schritt, ne? Die zweite Wahrheit. Was sagt
ja,
ihr
aus? Aber bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei der ersten. Also was ich vielleicht noch erwähnen möchte, da gibt es die Geschichte mit den beiden Pfeilen. Ja, also dass eben wir die existenziellen Leiden erfahren müssen, die alle Wesen erfahren, die an der Bedingtheit des Daseins liegen. Das ist wie ein Pfeil, der uns verletzt. Das ist schlimm, also da gibt es schreckliche Erfahrungen, die man machen muss, ja? Dass der Körper erkrankt und dann verfallen muss und so, das ist alles nicht schön, das ist schlimm. Und natürlich, wenn noch Gewalt ins Spiel kommt und so weiter, ist das ganz schrecklich, wie jetzt auch in den Kriegen und so weiter. Und eben das, was ich auch eben zitiert habe, dass dann die Art, wie wir selber wahrnehmen, fühlen, denken, wie wir handeln, hinzukommt und uns das Leben schwer macht. Also wir machen es uns selber schwer und wir machen es uns anderen schwer. Und aus der, da gibt es jetzt auch den Ausdruck der Unwissenheit, also nicht des Nichtverstehens der Wahrheit oder des Dharma. Also Wahrheit heißt nicht Dharma, aber man kann im Großen und Ganzen das mal gleichsetzen. Daraus entstehen viele weitere Leitfaktoren und leidensschaffende Faktoren. Das wird mit einem zweiten Pfeil verglichen, den ja, wir uns vielleicht sogar selber ins Fleisch geschossen haben. Und den kann man sehr wohl herausziehen. Von dem kann man sich befreien und das wäre dann die zweite edle Wahrheit, nämlich noch nicht ganz. Die zweite, das ist die dritte. Die zweite edle Wahrheit wäre, nach den Ursachen dieser, nennen wir es mal, geistigen Formation des Leidens oder des inneren Unglücklichseins und auch der Negativität, der Emotionalität und so weiter zu schauen. Also die zweite edle Wahrheit fragt nach den Ursachen von Dukkha. Was sind die Ursachen von Dukkha? Mhm. Äußere wie innere Ursachen, Wechselwirkungen. Ja, und da werden dann verschiedene Lehren aufgezeigt. Und es hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte ein bisschen noch erweitert und differenziert, wie man die Ursachen von Dukkha individuell und kollektiv betrachten kann.
Mhm. Also ich finde das ja ganz spannend, diese Trennung zwischen dem, was man nicht vermeiden kann, was wir akzeptieren müssen von dem Leiden. Und dann die zweite, also die Trennung hin zu dem zweiten, was aber zum Leiden beiträgt, aber in uns generiert wird. Das gibt es im Stoizismus ein bisschen so, dass wir zum Beispiel im Stoizismus diesen Gedanken haben, wir müssen einfach den Lauf der Dinge in gewisser Hinsicht akzeptieren, wie sie sind, ne? Weil der Kosmos eben das tut, was er tut. Da gibt es dann noch im traditionellen Stoizismus diesen Gedanken, weil der Kosmos rational ist und auf etwas Gutes hinausläuft, was auch immer dieses Gute eines Kosmos dann auch sein mag, können wir das akzeptieren, weil wir Teil dieses Kosmos sind. Das ist so dieser Gedanke dann drin. Und dann kommt als zweiter Schritt ja dann das Arbeiten an der eigenen inneren Weisheit, um da, wo wir Einfluss haben können und auch im Umgang mit uns selber einen anderen Weg zu finden, der auf gute Art und Weise auch uns anders fühlen lässt. Mhm. So, ne? Aber ich finde, so wie du das formulierst, ist das im Buddhismus klarer formuliert und vielleicht sogar ein bisschen mitfühlender. Ne? Also diese Aussage, dass das schlimm ist, So, ne? Da denke ich jetzt so an Epiktet. Ich weiß nicht, ob der sagen würde, dass das schlimm ist. Ne? Das muss man halt so hinnehmen. Ne?
Ich würde sogar sagen, er würde nicht sagen, dass es schlimm ist. Er würde sagen, Tod ist nicht schlimm an sich, sondern nur, was wir daraus machen, ist schlimm. Krankheit ist kein Problem für den Geist, nur für den Körper. Das ist zu trennen. Und die sind da eben sehr hart und definieren das schon grundlegend anders in ihrer auch Wertetheorie. Ne?
Und das wirst du aber im Buddhismus auch finden. Also da gibt es auch sehr unterschiedliche Interpreten. So eine Sichtweise, die da so ähnlich wie du es jetzt zitierst, sagt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, sondern das geschieht einfach. Die gibt es auch. Also das wirst du bei strengen Zen-Lehrern finden. Es geschieht eigentlich nichts wirklich, was so schlimm ist. Es passiert, aber dadurch, dass du erkennst, was es ist, ist es einfach nicht mehr, als dass es geschieht. Das gibt's dann auch. Also wenn der Geist sich tatsächlich befreien würde von dem Eindruck von Dukkha oder von dem Festhalten an leidvollen Zuständen und quasi dem emotionalen oder mentalen Leiden darunter, dann würden auch die, man kann sie auch nennen, die unverrückbaren Tatsachen des Daseins, da gibt es auch so eine Lehre von den Daseinsmerkmalen, die würden auch nicht so leidvoll erscheinen, sondern die würdest du dann mit einem befreiteren Bewusstsein erleben. Und auch der Übergang eben über die Schwelle des Sterbens hinaus, wenn das Bewusstsein den Körper verlässt, das würden Meditationsmeister, Meisterinnen einfach als einen Übergang in einen anderen Erfahrungsbereich sehen und nicht als ein großes Drama. Aber du hast recht, es gibt auch den Aspekt, dass man das gewöhnliche Erleben der Menschen und auch der Tiere im Übrigen nicht unterschätzen sollte und nicht immer nur diese höhere Sichtweise anwenden sollte. Das ginge dann auf Kosten des Mitgefühls. Also man soll auch, da gibt es Schulen des Buddhismus, auch gerade die tibetischen Schulen, soweit ich dies verstehe, die betonen das Mitgefühl sehr stark an manchen Stellen und sagen, ja, wir dürfen mit unserer Weisheitssichtweise nicht zu weit gehen, nicht zu hoch ansetzen, weil das geht dann auf Kosten der Warmherzigkeit, der Mitmenschlichkeit, auch der Tierliebe. Also Wesen leiden natürlich unter ihren Gedanken und ihren Emotionen, unter ihrem Erleben. Und wenn wir das nicht anerkennen würden, was es auch für Kinder, für Alte, für Menschen, die jetzt nicht meditieren können und so, bedeutet, irgendwas Schlimmes zu erleben, dann entwickeln wir auch nicht die geistigen Kräfte der Warmherzigkeit und der Freundlichkeit und des Mitgefühls. Deswegen gibt es da eine uralte Diskussion, also Weisheit und Mitgefühl sollen sich eigentlich verbinden, aber man muss immer schauen, dass der Mitgefühlsaspekt soll nicht so stark werden, dass die Weisheit gar nicht mehr zum Zug kommt. Also es kann auch sein, dass jemand einfach so warmherzig ist, aber im Grunde keine höhere Sichtweise entwickelt hat oder einfach sehr viel tut und sehr aktiv ist und sich aber selber gar keine Ruhe findet und so. Und auf der anderen Seite soll aber der Weisheitsaspekt auch nicht zu hoch gehangen werden oder dass man dann irgendwie das gewöhnliche Erleben nicht mehr wertschätzen kann. Würde man eigentlich über das Ziel hinausgehen. Dalai Lama verkörpert diese Sichtweise sehr stark. Da hat immer viel von Mitgefühl gesprochen. Er kann aber auch über diese Weisheitslehren sprechen. Man hat immer betont, dass man das sehr verbunden, dass man das verbinden müsste. Ne?
Ich meine, es gibt ja eine Stoa, diese Zielvorstellung, das nennt man ja Telos, ne, die da im Stoizismus heißt Homologia, also das Leben in Übereinstimmung. Zenon, der Gründer der Schule, hat erstmal nur formuliert, das Leben in Übereinstimmung, sehr abstrakt. Mhm. Und die nachfolgenden Oberhäupter, die haben dann da immer wieder dran rumgeschraubt. Ne? Also der zweite Kleantes, der hat dann das so gesagt, Leben in Übereinstimmung mit der Allnatur. Das ist dann eher so diese Sichtweise, die dann vielleicht eher weniger so vielleicht auf Mitgefühl geht, sondern sagt, naja, wir müssen halt den Kosmos so sehen, wie er ist. Wir sind Teil davon und sollten uns als Teil des Kosmos eben selber begreifen, verhalten und so weiter. Ne? Und dann gab es aber danach welche, die dann irgendwann gesagt haben, naja, aber eigentlich ist es ja das Leben in Übereinstimmung mit meiner individuellen Natur als Mensch und der allen Natur. Und da stecken dann beide Dinge drin. Ne? Das Leben in der Übereinstimmung mit meiner individuellen Natur heißt ja auch, mein Menschsein anzuerkennen, die Betreffbarkeit anzuerkennen, die Schmerzen anzuerkennen, die ich haben kann und all sowas und damit umzugehen und das nicht zu negieren. Ne? Die Frage ist nur wieder, welchen Wert messe ich da drauf? Bei den Stoikern geht es ja immer wieder darum, wie nehme ich diese Einsichten auf, um daraus Handeln abzuleiten? Und da kommt dann eben die Bewertung rein und das ist der Fokus dann eigentlich. Ne? Wie gehe ich damit um? So, ne? Und dann kann ich ja anerkennen, es schmerzt, aber wie stark leide ich dann darunter? Ne? Wie stark erkenne ich an, dass das eben zum Leben dazugehört und finde andere Wege, damit umzugehen? So, aber ich habe so das Gefühl, Anne, musst du auch nochmal deine Meinung sagen, aber ich glaube, dass es beim Stoizismus noch so ein bisschen muddied water ist, so diese Thematik. So, ne? Also diese Klarheit, wie viel Mitgefühl und wie viel Leidensanerkennung und all sowas darf ich machen oder soll ich machen oder nicht. Ne? Da, glaube ich, gibt es auch sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungen im Stoizismus. Und
und gerade das Thema Mitgefühl, ne? Also ich finde, da ist so ein bisschen, da merkt man, das ist so ein bisschen eine Schwachstelle. Ich habe mich jetzt, während du auch gesprochen hast, Jesche, gefragt, ob das auch daran liegt, du sagst ja auch öfter, es gibt eben diese verschiedenen Schulen, es gibt ja nicht den Buddhismus. Es gibt ja ganz unterschiedliche auch Auslegungen und die Entwicklung über die Jahrtausende jetzt und ob das vielleicht im Stoizismus auch daran krankt, dass der so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken geblieben ist, dann mit 180 nach Christus, Marc Aurel eigentlich als letzter großer Vertreter. Und ob da auch eine Differenzierung und eine feinere Ausarbeitung noch stattgefunden hätte, wenn das sich eben weiterentwickelt hätte und dann aber eben ist ja hier in der westlichen Hemisphäre komplett vom Christentum verdrängt worden. Ob da noch eine weitere Zisellierung stattgefunden hätte, gerade was dieses Thema angeht. Denn wie du sagst, Alex, einerseits geht es darum, Mensch zu bleiben und mit Teil der Gemeinschaft zu sein, ist ja auch ganz wichtig im Stoizismus. Und andererseits eben diese gerade bei Epiktet auch oft vorgeschriebene oder vorkommende Härten. Ja, es ist schwer und auch, wenn man sagt, ja, wenn jemand, also ist im Handbuch natürlich wieder sehr verkürzt, aber da steht ja schon drin, wenn es jemand anderem schlecht geht, dann hör zu und sei da, aber leide nicht selber. Das muss man, glaube ich, schon so nehmen und das ist, ja, ist schwierig teilweise.
Aber wichtig ist ja, der Stoizismus ist ja eine Lebensphilosophie und damit kann sie sich ja jederzeit weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, dass auch wir jetzt hier nicht die Gralshüter der alten Wahrheiten sind, sondern wir lesen die alten Texte, versuchen das dahinterliegende System zu verstehen und es aber auch da weiterzuentwickeln, wo wir das Gefühl haben, dass es für uns halt heute nicht so passt.
Auf jeden Fall, nur wenn man jetzt eben mit den Texten von damals jetzt rangeht, ne? Also ja, da müssen wir eben noch ein bisschen versuchen, werden das noch ein bisschen auszufüllen teilweise.
Ich habe das Gefühl, ihr sprecht eigentlich eine sehr ähnliche Sprache wie Buddhisten, jetzt aus meiner Perspektive. Auch die Fragestellung, die gibt, das ist ganz ähnlich. Also auch gerade jetzt um das Thema Mitgefühl herum, diese Diskussion, wie das zu gewichten ist im Vergleich jetzt zu dieser Weisheitshaltung, die ein bisschen über das gewöhnliche Erleben noch hinausschaut. Also dieselben Diskussionen finden da auch statt und haben da immer stattgefunden. Auch heute, ich habe noch beim letzten Kurs, den ich gegeben habe vor einigen Tagen, auch so eine Diskussion erlebt ums Mitgefühl, weil ich leite gerne so mitgefühlfördernde Meditationen an. Und dann gibt es auch immer so eine ganz ähnliche Diskussion. Wie geht es jetzt denn, also wie ist das jetzt genau zu verstehen im Alltag, im Leben? Und jetzt hat man noch andere Lehren gehört, wie wir haben ja im Buddhismus noch so große philosophische Konzepte wie, dass alle Dinge keine absolute Wirklichkeit besitzen, sondern eine Leerheitsnatur. Und dann diesen Spagat hinzukriegen zwischen mitfühlend mit Realität zu sein oder dem Erleben von Menschen und Lebewesen und dann auf der anderen Seite diesen Leerheitsgedanken, dass nichts wirklich real ist, auf einen Nenner zu bringen, das löst genau diese Diskussion aus. Ne? Also zum Beispiel, ich bin auch manchmal beschäftigt mit Kursen zur zur Sterbebegleitung, also in Hospizen, oder wir haben auch so eine Reihe hier in dem buddhistischen Zentrum. Und da kommen Menschen, die entweder ein Krankheitsthema haben oder Angehörige oder sich auch vorbereiten auf Hospizarbeit. Manche sind auch im medizinischen Bereich tätig. Und da geht es auch dauernd auch darum, ne? Also zum Beispiel jetzt in einer konkreten Sterbebegleitung, wann geht es um Warmherzigkeit, Zuneigung mit den Leiterfahrungen des Abschieds, des Endes, der Trauer, der Krankheit überhaupt, ja? Und wann geht es vielleicht jetzt darum, vielleicht auch mal, gerade wenn es ein Mensch war, der schon meditiert hat im Leben und ein paar Erfahrungen in der Hinsicht hatte, vielleicht auch mal zu sagen, nun erkenne, dass das alles gar nicht so wirklich ist, was du da erlebst. Ja? Also Geburt ist ein Vorgang, Sterben ist ein Vorgang, den alle immer erlebt haben. Du erlebst jetzt nichts anderes wie das, was alle Wesen immer erlebt haben und immer erleben werden. Körper und Geist werden sich wieder trennen, und wenn du das nicht glaubst, also dein Körper wird auf jeden Fall jetzt vergehen. Also dann versucht man im Grunde nicht nur zu trösten oder die Leidzustände mitfühlend zu begleiten und Verständnis dafür zu zeigen, sondern vielleicht auch schon mal das Gespräch oder eine Anleitung, eine Meditationsanleitung auf die Ebene zu bringen, zu sagen, jetzt darfst du aber die Dinge auch mal anders sehen. Das, was jetzt vergeht, ist nur ein Traum, der jetzt endet wie die vielen Träume, die du schon geträumt hast in deinem Leben. Du musst dich von allem trennen, du wirst deine, ja, die Menschen, die du liebst, hinter dir lassen. Du wirst nicht, das, was du besitzt, wird besitzlos sein. Also du wirst nichts mehr haben, und die Dinge haben auch keinen Besitzer mehr. Also dann hebt man die Gedanken auf diese Ebene. Also man könnte das tun. Man muss schauen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Also damit hat man es aber immer zu tun. Ich glaube, das ist total menschlich. Auch ein christlicher Mensch würde ähnliche Dinge haben. Wann ist es gut, von Gott zu reden, und wann ist es nicht nötig, von Gott zu reden, so ungefähr.
Ja, und es gibt ja im Christentum dann auch das Theodizee-Problem, ne? Wie kann ein guter, allmächtiger, wohlwollender Gott all das Leiden zulassen und so, ne? Da merkt man immer wieder, dass es dann halt auch an der Stelle liegen wird, ne? Und
ja, das haben wir Buddhisten auch nicht. Also das ist irgendwie klar, dass da kann der Gott, oder wenn es einen gäbe, nichts für.
Die Welt ist so, wie sie ist, ja.
Ja, und wir schaffen uns doch auch sehr viel selbst, ja. Und es kommt zu uns zurück, und natürlich sind wir nicht alleine. Auch andere handeln und wirken auf unser Leben ein. Der Karma-Gedanke spielt eine Rolle, aber das ist ein großes Thema für sich auch. Die Abgrenzung.
Da kommen wir ja auch nochmal in den nächsten Folgen.
Aber der Karma-Gedanke spielt bei der zweiten edlen Wahrheit schon auch eine Rolle, ne?
Okay.
Also die Ursachen des Leides werden auch darin gesehen, dass man durch Handeln, man sagt immer mit dem Körper, mit der Sprache und dem Geist, Ursachen geschaffen hat, die dann Wirkungen nach sich ziehen. Das gehört zu den Fesseln oder den Bedingungen, die uns dann prägen. Es gibt Karma, karmische Wirkungen, und es gibt, das nennt sich Klesha, gewohnheitsmäßige Tendenzen oder Schleier, die unseren Geist trüben. Im Grunde sind es Emotionen und Gewohnheitsmuster und so etwas. Und bildet in uns dieses mentale, emotionale Leiden. Ja, das sind die Ursachen des Leids. Und die letztendliche Ursache, das dürfte vielleicht im Stoizismus ähnlich sein, ist ein Nichtverstehen der Realität.
Ja.
Oder jetzt im späteren Buddhismus gibt es noch so einen Ausdruck, ist ein Nichterkennen der wahren Natur des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist eigentlich nur ein offener, weiter leerer Raum, in dem dann unsere ganzen mentalen Zustände erscheinen. Und wir sind immer mehr mit den Inhalten des Bewusstseins beschäftigt, als mit seiner wahren Natur, die wir aber durch die Meditation, vor allem durch die tiefe Meditation, uns erschließen könnten. Dann würden wir sehen, dass unsere ganzen mentalen Zustände zwar da sind, aber im Grunde nicht so real sind, wie sie uns erscheinen, weil der Geist in Meditation erkennt vielleicht auch Zustände des völligen Losgelöstseins von den mentalen Inhalten, die uns sonst so beschäftigen. Und das hat alles mit den Ursachen des Leids zu tun, ne?
Ist das denn die, gehört das dann zur vierten Wahrheit? Also dass Meditation zum Beispiel einen daraus lösen kann?
Ja, die vierte edle Wahrheit ist dann schon eine Art Rezeptur, was nun zu tun wäre, der achtfache Pfad. Die dritte edle Wahrheit ist eigentlich kurz zu erklären, die dazwischen steckt, zwischen zwei und vier, nämlich, dass es möglich ist, dieses innere Leiden, mentale Leiden, emotionale Leiden zu überwinden. Also Leiden kann überwunden werden, es ist Befreiung möglich, es ist Erwachen möglich. Da hat der Buddha natürlich dann mit der dritten edlen Wahrheit, das hat er ziemlich spannend aufgebaut, wenn es die erste Lehrrede war, gesagt, das habe ich erfahren. Ne? Also erst hat er den Zuhörern erzählt, dass alles leidvoll ist und so ist das Dasein, so ist es und das Ganze, also es gibt dieses universelle Leid und das existenzielle und aber auch das subjektive Leiden und daran können wir was machen und Erwachen daraus ist möglich. Und dann hat er auch gesagt, das habe ich erfahren und ich kann euch jetzt den Weg zeigen, wie das geht. Weil ich ihn gefunden habe, da ist er dann auch offenbar verbal auch sehr selbstbewusst aufgetreten, hat gesagt, ich habe den Weg gefunden, der ist jetzt dargelegt oder der ist jetzt erkannt, der kann jetzt von allen Menschen geübt werden und dadurch wurde das so eine große Sache, ja. Das muss ich dann auch als Botschaft irgendwie ziemlich verbreitet haben, denn nach ein paar Monaten und Jahren hatte der Buddha sehr viele Anhänger, weil alle sagten, da ist einer, der hat den Weg des Erwachens gefunden. Man hat ihn dann auch den Erwachten genannt, ja, und dadurch wurde das so eine große Sache, ne, dass er das auch so verkündet hat. Und dann fing er an, methodisch zu unterrichten. Ja. Was braucht es alles, um diesen Weg zu gehen? Das wollen wir in einem anderen Podcast genauer anschauen, aber im Großen und Ganzen geht das sehr methodisch und auch nicht eingleisig vor sich, sondern es umfasst sehr differenziert unterschiedliche Aspekte der inneren Übung, der Ethik und des Verhaltens und auch viele Faktoren müssen zusammenkommen. Das erste Modell nennt sich achtfacher Pfad und wurde im Lauf der buddhistischen Geschichte immer wieder weiter ausdifferenziert. Ne?
Ja, und darüber wollen wir ja in der nächsten Folge sprechen. Das ist toll, dass du das hier schon anteaserst. Und wir bedanken uns bei dir, Jesche, ganz doll für diesen tollen Einstieg hier zum Thema Buddhismus, dass du uns über dein Leben erzählt hast, was dich dazu gebracht hat. Und wir können natürlich alle Bereiche hier nur anreißen, aber ich finde, du hast hier einen ganz tollen Überblick erstmal gegeben über das Thema und ich freue mich schon total drauf, mit dir weiter reinzugucken.
Vielen Dank. Und ich habe, glaube ich, schon gespürt, dass Stoizismus und Stoiker wirklich eine ganz ähnliche Sprache sprechen und ähnliche Themen ansprechen. Und ich habe gerade den Eindruck, mein Horizont erweitert sich. Und es freut mich sehr, mit euch sprechen zu dürfen über diese Überschneidungen und vielleicht ein paar Unterschiede. Aber mich interessieren, glaube ich, mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede.
Absolut.
Vielen Dank.
Ja. So, dann also auch von meiner Seite vielen Dank und ich glaube, dann sind wir für heute an dem Punkt, wo wir sagen können, bis bald, sofern das Schicksal es zulässt.
Tschüss.
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 Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zacker.